Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge von Schmiedings Blick am 5. März. Die geopolitischen Ereignisse der letzten Tage zwingen uns erneut, unsere Agenda zu ändern. Aus aktuellem Anlass sprechen wir heute über den Iran-Krieg und die möglichen Folgen, einschließlich der Folgen für Wachstum und Inflation in Europa und den USA. Dabei gehen wir auch auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der US Federal Reserve ein. Die nicht ganz so zeitsensitive Diskussion über einen möglichen vorzeitigen Wechsel an der Spitze der EZB vertagen wir auf eine der kommenden Wochen. Mein Name ist Christoph Prang, ich bin Experte für Unternehmenskommunikation bei Berenberg und führe das Gespräch mit unserem Gastgeber Dr. Holger Schmieding. Diesmal sind wir beide aus dem Urlaub zugeschaltet. Holger ist in Tirol und ich an der Ostsee. Holger, mit dem Angriff auf den Iran ist US-Präsident Donald Trump nach Meinung vieler Kommentatoren ein großes Risiko eingegangen. Ganz allgemein gefragt, welche Risiken siehst du?
Ja, Chris, Trump ist vier große Risiken eingegangen. Zunächst einmal das militärisch-geopolitische Risiko. Dies ist keine begrenzte Aktion wie in Venezuela. Der Ausgang ist unklar. Zudem das wirtschaftliche Risiko. Der Welthandel mit Gas und Öl ist massiv gestört. Die Straße von Hormuz ist ja weitgehend gesperrt. Daraus folgt, dass wir uns auf mehr Inflation und höhere Kosten einstellen müssen, sowie auf einen Dämpfer für die Konjunktur. Zudem gibt es finanzielle Risiken. Die Inflation ist ja wahrscheinlich jetzt zunächst einmal etwas höher. Das heißt, die Gefahr besteht, dass die Zinsen steigen und damit die Finanzierungskosten, gerade auch für die stark verschuldeten Vereinigten Staaten von Amerika. Zudem sollten wir die politischen Risiken für Trump erwähnen. Inflation ist unpopulär. Das kann seinen Republikanern erheblich schaden bei den Zwischenwahlen zum Kongress im November. Also für Trump ist das ein erhebliches Risiko alles in allem.
Lass mir hier nachhaken. Was genau meinst du mit den militärischen und geopolitischen Risiken?
Nun, da sind drei Punkte herauszustellen. Zunächst einmal gibt es ja das Risiko eines Flächenbrandes in dieser geopolitisch und wirtschaftlich wichtigen Region. Dieses Risiko ist derzeit ansatzweise ja bereits eingetreten. Zudem ist unklar, welches Ziel Trump eigentlich genau verfolgt und wie kann und will er es erreichen. Regime-Change durch Bomben, das ist sicherlich keine einfache Sache, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Und vor allem, Trump hat den Krieg begonnen ohne eine klare Exit-Strategie. Der ist jetzt auch davon abhängig, wie der Iran reagiert. Er hat es nicht selbst in der Hand, wie der Krieg ausgehen könnte.
Dann kommen wir jetzt zu den wirtschaftlichen Folgen. Du hast eben schon von einer möglichen höheren Inflation gesprochen. Welche Konsequenzen könnte der Krieg für Wachstum und Inflation haben? Vermutlich müssen wir dafür zwischen verschiedenen Szenarien unterscheiden, richtig?
Ja, genau. Insgesamt können es erhebliche Folgen für Wachstum und Inflation geben. Ob es dazu kommt, hängt allerdings davon ab, wie lange die Straße von Hormuz geschlossen ist. Wir haben wohl zunächst einmal höhere Preise für Öl und Gas, einen gewissen Dämpfer für die Konjunktur. Wir haben zudem erhöhte Unsicherheit. Wir müssen auch darauf schauen, ob es in der Region jetzt Schäden an Energieanlagen gibt, die möglicherweise auch nach einem Ende des Krieges nicht so schnell zu reparieren wären. Also, wir müssen tatsächlich in Szenarien denken. Beispielsweise einem Szenario, das es relativ glimpflich ausgeht, und einem anderen Szenario, das mehr auf eine echte Krise abstellt.
Dann lass uns zunächst über das erste Szenario sprechen, also über den Fall, dass es glimpflich ausgeht. Was genau verstehst du unter glimpflich?
Ein glimpflicher Verlauf wäre, wenn die Öl- und Gaszufuhr durch die Straße von Hormuz nur für einige Wochen weitgehend unterbrochen wäre. Also sagen wir mal für den Monat März. Und wenn danach die Preise und Mengen an Öl und Gas, die den Weltmarkt erreichen, langsam wieder auf das Februarniveau zurückgehen würden. Das ist das eine Szenario, das glimpfliche Szenario.
Und welche Folgen hätte dieses Szenario für Inflation, Wachstum und Zinsen in Europa?
Nun, auch dieses glimpfliche Szenario würde natürlich dazu führen, dass wir für einige Zeit etwas mehr Inflation haben. Wir sehen es ja bereits an den Tankstellen. Es gäbe einen kleinen Dämpfer für die Konjunktur. Aber wenn dann, sagen wir, ab April die Lage sich wieder normalisiert, dann dürfte im Mai dieser Dämpfer weitgehend bereits überwunden sein. Wir hatten ja im vergangenen Juni den 12-Tage-Krieg von Israel und den USA gegen die iranischen Atomanlagen. Dieser Krieg hatte kaum Folgen für die Weltkonjunktur, für die Weltwirtschaft, für die Preise. Die jetzigen Angriffswellen gegen den Iran und die iranischen Gegenschläge gehen weit darüber hinaus. Aber wenn in einigen Wochen die militärische Auseinandersetzung, die Sperrung der Straße von Hormuz vorbei ist, dann könnten wir trotzdem ein ähnliches Muster sehen, nämlich zunächst jetzt sehr viel Unsicherheit, kräftige Ausschläge bei den Preisen, Rückschlag bei den Aktien, aber eine Lage, die sich dann doch wieder beruhigt. Das glimpfliche Szenario hätte wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Sie würde wahrscheinlich einfach stillhalten.
Wie sähe es im anderen Fall aus, wenn es nicht glimpflich ausgeht? Was wäre ein echtes Krisenszenario?
Also schauen wir jetzt auf ein mögliches echtes Krisenszenario. Nehmen wir mal an, die Straße von Hormuz wäre für 6 Monate weitgehend geschlossen. Der Ölpreis könnte beispielsweise dann von $70 pro Fass auf $120 pro Fass steigen. Die Gaspreise für die Lieferung in den nächsten Monaten könnten für einige Zeit mehr als doppelt so hoch bleiben wie vorher. Wir hätten zudem einen gewissen Mangel an Containern in der Weltschifffahrt, da ja einige Schiffe mit vielen Containern festsitzen im Persischen Golf. Das hätte auch Auswirkungen auf die globalen Transportkosten. So ein Szenario würde die Welt, würde auch Europa relativ hart treffen, zumindest für einige Zeit.
Und was würde dies für Inflation und Konjunktur bei uns bedeuten?
Grob gesagt, wenn wir für 6 Monate diese weitgehende Schließung der Straße von Hormuz hätten, dann könnten die Verbraucherpreise bei uns im Herbst insgesamt um 2% etwa höher sein, als es sonst der Fall gewesen wäre. Die Inflation könnte dann im Herbst kurzzeitig auf bis zu 4% steigen. Das Wirtschaftswachstum käme in Europa und Deutschland in diesem Szenario für einige Zeit wohl weitgehend zum Erliegen. Ende 2026 wäre dann die Wirtschaftsleistung bei uns und in großen Teilen Europas etwa 1% niedriger, als sie es sonst gewesen wäre. Man könnte sagen, ein solches Szenario würde bei uns heißen, der weitere Verlauf des Jahres 2026 wird im Wesentlichen durch Stagflation geprägt.
Wie würde oder könnte die Europäische Zentralbank deines Erachtens darauf reagieren?
Nun, wir hätten es in diesem Krisenszenario mit einem schweren Angebotsschock zu tun. Höhere Preise, weniger Wachstum. Eigentlich sollte eine Zentralbank durch einen solchen Schock hindurchsehen, denn die Inflation geht ja anschließend wieder zurück. Zudem grenzt die schlechte Konjunktur ebenfalls auf Dauer die Inflationsrisiken ein. Außerdem, selbst im Krisenszenario rechnen wir ja damit, dass nach 6 Monaten dann die Straße von Hormuz wieder geöffnet wird und dass sich damit die Lage wieder langsam beruhigt, sodass dann Anfang 2027 wieder wir bei Liefermengen und bei Preisen in etwa dort wären, wo wir im Februar 2026 gewesen sind. Also eigentlich ist das kein Argument, an der Zinsschraube zu drehen. Aber wir haben natürlich die Erfahrung der letzten Jahre. Die Inflation ist nach dem Angebotsschock durch den russischen Angriff auf die Ukraine für einige Zeit ja recht hoch geblieben. Nach Meinung vieler Beobachter hat die Europäische Zentralbank darauf zu spät reagiert. Daraus müsste jetzt eigentlich eine gewisse Neigung folgen, die Geldpolitik doch zu straffen. Aber während die Konjunktur in die Stagnation geht und vielleicht sogar in einem Quartal mal die Wirtschaftsleistung zurückgeht, währenddessen die Zinsen zu erhöhen, das wäre nun doch eine schwierige Sache. Denn höhere Zinsen würden ja die Konjunktur noch einmal weiter schwächen. Deshalb auch in diesem Szenario glaube ich daran, dass die Europäische Zentralbank zunächst einmal stillhalten würde in ihrer Zinspolitik. Bei uns sind die Leitzinsen mit 2% ohnehin niedrig. Also die Leitzinsen nochmal zu senken, während die Inflation hochgeht und die Konjunktur schwächelt, wäre zwar denkbar aus Konjunkturgründen, aber auch recht unwahrscheinlich. Wir rechnen ja ohnehin damit, was den weiteren Ausblick auf die Zinsen betrifft, dass im Jahr 2027 die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen wieder langsam anheben wird, weil wir auf Dauer bei uns mit einem höheren Lohndruck rechnen. Also, selbst in diesem Krisenszenario würde ich zunächst einmal vermuten, dass die Europäische Zentralbank stillhält und dann irgendwann 2027 oder 2028 beginnt, ihre Leitzinsen von 2% auf ein neutrales Niveau von 3% anzuheben. Das betrifft den Einlagensatz der EZB. Insgesamt ist es ein schwieriger Balanceakt für die Europäische Zentralbank.
Jetzt hast du die Auswirkungen auf Europa besprochen, dann schwenken wir rüber zu den USA. Was würde das Krisenszenario, das du gerade erläutert hast, für die USA bedeuten?
Chris, höhere Ölpreise treffen auch die USA. Flüssiggas ist für die USA weniger wichtig. Die produzieren das ja selbst in großen Mengen und exportieren es. Da ist für uns in Europa vielleicht eine gewisse Gefahr, dass Trump die Ausfuhr von US-Flüssiggas einschränkt, damit die Preise im Inland in den USA niedriger bleiben und damit bei uns noch höher würden, als es sonst der Fall wäre. Für die Inflation in den USA würden wir also ebenfalls in diesem Krisenszenario einen spürbaren Anstieg erwarten, letztlich weil der Ölpreis für die US-Verbraucher, die ja sehr viel Auto fahren, recht wichtig ist. Dadurch gäbe es für den privaten Verbrauch in den USA ebenfalls einen Dämpfer. Aber die USA sind Nettoexporteur von Öl und Gas. Höhere Weltmarktpreise für Öl und Gas sind also gut für Teile der US-Wirtschaft. Beispielsweise gäbe es dann wahrscheinlich mehr Investitionen in den Energiesektor. Die Konjunkturschäden in den USA wären also weit geringer als in Europa, als in Japan, China und anderen Energieeinfuhrländern.
Und was hieße das für die Geldpolitik der US-Notenbank, der Federal Reserve?
Nun, in den USA ist die Inflation bereits jetzt ein Problem. Anders als bei uns, wo die Inflation zuletzt ja bei 1,9% lag in der Eurozone, also mehr oder weniger am Ziel der Europäischen Zentralbank. Trumps Zölle, der Mangel an Einwanderern in den USA, das treibt die Kosten und die Preise dort. Wenn jetzt auch noch höhere Energiepreise dazukommen, höhere Ölpreise, es aber kaum Konjunkturschäden in den USA gäbe, dann wäre das ein klares Argument für die US-Notenbank, die Leitzinsen nicht weiter zu senken, sondern in Kürze sogar zu erhöhen. Das wäre das Gegenteil von dem, was Präsident Trump will. Wir könnten uns dort auf einige interessante Diskussionen und einige interessante Meinungsäußerungen von Trump einstellen.
Dann muss ich jetzt die Gretchenfrage stellen. Welches der beiden Szenarien hältst du für das wahrscheinlichere?
Chris, die Lage ist natürlich sehr unsicher. Aber insgesamt spricht die politische Logik dafür, dass das glimpfliche Szenario das wahrscheinlichere Szenario ist. Denn Inflation ist unpopulär in den USA. Der Krieg als solcher ist auch nicht populär in den USA. Höhere Energiepreise würden den Republikanern im Kongress bei den Zwischenwahlen am 3. November wahrscheinlich erheblich schaden. Das dürfte ein klarer Grund sein für Trump, sehr viel zu tun, damit die Straße von Hormuz nicht für lange Zeit de facto geschlossen ist. Er versucht es jetzt ja bereits mit dem Angebot, dass Kriegsschiffe dann Tanker durch die Straße von Hormuz begleiten könnten. Er wird wahrscheinlich versuchen, seine militärischen Mittel so einzusetzen, dass die Möglichkeiten Irans hier zu stören eingeschränkt werden, obwohl das natürlich gegen Drohnen recht schwierig ist. Es ist auch möglich, dass Trump versucht, einen Deal mit dem Iran zu schließen, mit wer immer dann im Iran an der Macht ist, um eben die Straße von Hormuz wieder öffnen zu können. Und was Irans Machthaber betrifft, nun ja, für die Machthaber ist die Lebensgefahr sehr groß und sie wird wohl immer größer werden, je länger der Konflikt dauert. Die USA und Israel haben ja gezeigt, dass sie oftmals wissen, wo die jeweiligen Machthaber sich gerade aufhalten. Auch das könnte ein gewisses Argument sein für die Machthaber im Iran. Wer immer das jetzt gerade ist oder in Kürze ist, lieber einen Deal mit den USA abzuschließen beziehungsweise einfach den Konflikt zu beenden, als ihn immer weiter und weiter laufen zu lassen. Wir sollten auch nicht vergessen, eine geschlossene Straße von Hormuz wäre auch für den Iran schädlich auf Dauer, denn auch der Iran will ja Öl exportieren und hat das bisher auch in erheblichen Mengen gemacht, beispielsweise in Richtung China. Alles in allem halte ich also das glimpfliche Szenario für das wahrscheinlichere. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir auch auf die Risiken schauen. Es kann durchaus natürlich sein, dass eine Art Mischung aus dem glimpflichen und dem weniger glimpflichen Szenario sich dann einstellt in den kommenden Wochen und Monaten.
Dann lass uns noch über mögliche geopolitische Wechselwirkungen sprechen. Könnte sich der Iran-Krieg auch auf den russischen Krieg gegen die Ukraine auswirken?
Chris, leider ist das zu befürchten. Ja, die Ukraine braucht erstens dringend mehr Luftabwehr. Wir haben das ja in diesem Winter gesehen. Die Russen haben einen erheblichen Teil der kritischen Energieinfrastruktur in der Ukraine zerstört. Zigtausende Menschen waren im bitterkalten Winter ohne Heizung. Jetzt ist es aber so, dass noch mehr Luftabwehr als vorher im Nahen Osten gebraucht wird gegen den Iran. Das dürfte es für die Ukraine schwieriger machen, an weitere Luftabwehrraketen, Luftabwehrbatterien heranzukommen, an Patriots und all die anderen Dinge, die man braucht, um die große Zahl russischer Raketen, die große Zahl russischer Drohnen, um die abzuschießen vom Himmel rechtzeitig. Also, es wird schwieriger für die Ukraine. Dazu kommt, dass höhere Öl- und Gaspreise ja weitere Einnahmen in Putins Kriegskasse spülen. Auch das ist schlecht für die Ukraine, denn das dürfte für Putin den Anreiz erhöhen, den Krieg einfach weiterzuführen, statt sich auf einen Waffenstillstand in absehbarer Zeit einzulassen.
Holger, jeder Krieg bringt immer auch großes Leid, egal ob in der Ukraine oder im Iran. Könnte dieser Iran-Krieg gleichwohl auch eine positive Wende für die Menschen im Iran mit sich bringen? Etwa, wenn es den USA und Israel gelingt, das Mullah-Regime im Iran zu schwächen oder es in Teheran vielleicht sogar zu einem Machtwechsel käme?
Chris, das ist zumindest möglich. Thema Machtwechsel im Iran, das ist von außen sehr schwer zu beurteilen. Allein durch Bomben von oben wird das sicherlich nicht gehen. Aber insgesamt gesehen, das mörderische Mullah-Regime im Iran ist jetzt geschwächt. Das kann auf Dauer durchaus positiv sein. Die Mullahs können zudem Terrormilizen in anderen Ländern nicht mehr so unterstützen wie bisher. Also die Houthis im Jemen, die Hisbollah im Libanon. Die Mullahs haben eben einfach nicht mehr die Machtmittel. Sie haben nicht mehr die Raketen, die sie dorthin liefern können. Sie haben weniger Geld. Auch das kann insgesamt für die Region auf Dauer positiv sein. Das wäre auch für die Welt auf Dauer positiv. Zudem, Russland hat ja bereits durch einen Eingriff von Trump das Land Venezuela als Verbündeten verloren. Der Iran als Verbündeter Russland ist jetzt nach den Militärschlägen der USA und Israels wahrscheinlich für Russland nahezu wertlos. Oder der Iran könnte als Verbündeter sogar entfallen für Russland, wenn sich die Machtverhältnisse im Iran dann ändern. Das wäre langfristig ein Rückschlag für Russland. Langfristig können wir neue Verhältnisse im Iran bekommen und oder einen Deal mit den USA. Dann ist es langfristig sogar möglich, dass auf Dauer durch neue Investitionen in die iranische Energieindustrie sogar mehr Öl und Gas aus dem Iran auf den Weltmarkt kommt, als das bisher unter den Mullahs der Fall war. Denn sollte es tatsächlich zu einem Deal kommen, sollte es zu einem Machtwechsel im Iran kommen, dann ist ja gut möglich, dass dann die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben werden. Also langfristig ist es gut möglich, dass sich die Lage erheblich entspannt. Aber zunächst einmal wird es wohl leider sehr, sehr unruhig bleiben.
Holger, vielen Dank für deine Einschätzung, auch aus dem Urlaub. Das Thema Iran-Krieg werden wir auch in den kommenden Wochen aufgreifen und näher darauf eingehen, wo wir im Zeitverlauf jeweils stehen, sowie darüber, ob sich schon Klarheit über den Ausgang und die Zeit danach abzeichnet. Wir würden uns freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank für Ihr heutiges Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.